Ist das Kunst?
Vor 100 Jahren, im Oktober 1924, begründet das erste surrealistische Manifest eine kulturrevolutionäre Bewegung. Der Surrealismus war und ist die vielleicht wirkungsvollste ästhetische Bewegung überhaupt. Als Avantgarde verstanden sich die Surrealisten. Mit sämtlichen Medien suchten sie den radikalen Bruch mit den Konventionen. Eine bürgerliche Rebellion gegen das Bürgertum. Eine internationale Bewegung, die bis heute nachwirkt, wie nun die Ausstellung Surrealismus – Welten im Dialog in der Kunsthalle Vogelmann in Heilbronn erkundet. Bis zum 5. Januar kommenden Jahres taucht die Schau ein in diese faszinierende Kunstrichtung. Surrealisten der ersten Stunde wie Salvador Dalí, Max Ernst oder René Magritte treten in Dialog mit Zeitgenossen wie Penny Slinger, Cindy Sherman oder Marco Brambilla. Was eigentlich nehmen wir als Wirklichkeit wahr? 58 Künstlerinnen und Künstler zeigen in 120 Bildern, Grafiken, Plakaten, Fotografien und Filmen die Vielfalt des Surrealismus. Dramatisch und humorvoll und hinterfragen Identitäten. Darüber und wie diese Ausstellung in der Kunsthalle zustande gekommen ist, unterhalte ich mich in unserem aktuellen Stimme-Kunst-Podcast mit Caroline Wurzbacher. Die Kunsthistorikerin ist Kuratorin an den Städtischen Museen Heilbronn und verantwortet die Schau Surrealismus – Welten im Dialog. Herzlich willkommen, Caroline Wurzbacher. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Claudia Ihlefeld. Kunstgeschichten mit den Städtischen Museen Heilbronn zusammen mit der Stimme Mediengruppe. Der Franzose André Breton und Autor des ersten surrealistischen Manifests war auf der Suche nach einer absoluten Realität. Frau Wurzbacher, was ist Surrealismus? Was die surrealistische Idee?
Erstmal vielen Dank für die Einladung, hier zu sein, Frau Ihlefeld. Ich freue mich sehr, mit Ihnen heute sprechen zu können. Die surrealistische Idee, die André Breton damals 1924 formuliert hat, ist sehr komplex und Sie haben da schon viele Komponenten angerissen in Ihrer Einführung. Es ging der Avantgarde der 20er Jahre darum, sich mit dem aktuellen Weltgeschehen zu befassen. Der Surrealismus entstand nämlich nach den Schrecken und Traumata des Ersten Weltkriegs und versuchte auch zu verarbeiten, was dort erlebt wurde. Und man versuchte eben eine absolute Realität herzustellen, indem man sich auch mit unbewussten Dingen befasste, mit Träumen und Dingen, die man verdrängt. Daher befasste man sich auch mit Sigmund Freud oder C.G. Jung, Psychoanalytikern, die sich eben auch mit dem Abseitigen befasst haben.
Und das 20 Jahre davor.
Richtig. Das waren schon ältere Theorien, die man aber dann eben aufgriff und darin einen fruchtbaren Weg sah, um sich den abseitigen Dingen, dem Unbewussten zu nähern, um eben die Realität neu zu definieren, zu hinterfragen und auch damit ein Stück weit der tatsächlichen Realität näher zu kommen, also einer Surrealität.
Die Ausstellung wirbt ja damit, dass sie weltweit zum ersten Mal in Heilbronn zu sehen ist. Obwohl diese Ausstellung eine Übernahme ist, wie ist das denn zu verstehen?
Die Ausstellung ist in Kooperation mit dem Institut für Kulturaustausch in Tübingen entstanden und wurde komplett neu konzipiert. Nach uns in Heilbronn wird die Ausstellung aber weiter turnieren in andere Städte Europas oder weltweit. Das wird sich dann zeigen, aber die Station nach uns befindet sich beispielsweise in Finnland.
Was ist das für ein Institut in Tübingen und wie kam diese exklusive Zusammenarbeit zustande?
Das Institut für Kulturaustausch existiert schon seit 1990. Es ist ein privat geführtes Unternehmen von der Familie Letze. Und die sind bekannt dafür, dass sie eben schon seit den 90ern Wander- und Wechselausstellungen organisieren und international mit Institutionen und privaten Einrichtungen zusammenarbeiten. Also da gibt es beispielsweise das Museo de Bellas Artes in Bilbao oder das Mayol-Museum in Paris, mit denen die Kolleginnen und Kollegen dort zusammengearbeitet haben. Und meine Vorgängerin hat dann für uns hier in Heilbronn diese Kooperation ins Leben gerufen.
Jetzt erlauben Sie mir eine ketzerische Frage, Frau Wurzbacher. Wie spannend ist es für eine Kuratorin wie Sie, ein Ausstellungskonzept zu übernehmen, ohne selbst kreativ zu werden?
Also jedes Projekt, was man kuratorisch betreut, bringt so seine eigenen Rahmenbedingungen mit. In diesem Fall waren das für mich Rahmenbedingungen, die neu sind, denn ich habe noch nie so ein fertig geschnürtes Paket übernommen. Aber die Aufgabe ist, für Heilbronn wirksam zu machen, die Hängung auf unsere Räumlichkeiten abzustimmen, ein Begleitprogramm mit Vermittlungsansätzen zu entwickeln, die eben dann auch in unsere Stadt wirken. Das waren eben noch die Dinge, die es zu tun gab. Und Sie sehen an der Aufzählung schon, dass da genug Raum ist, um auch eigene Ideen und Gedanken noch einzubringen.
Ja, dann Frau Wurzbacher, lassen Sie uns doch gemeinsam durch die Ausstellung gehen. Beginnen wir hier im Erdgeschoss, im ersten Raum. Und der widmet sich dem Oberthema der kollektive Traum.
Ja, der kollektive Traum ist schon ein großer Begriff, denn der Traum, wie gesagt, war für die Surrealisten ein ganz wichtiges Thema, wenn nicht das Thema überhaupt. Die Traumdeutung, die wir von Sigmund Freud kennen, spielt dabei einen wichtigen Bezugsraum, aber eben auch C.G. Jung, den ich auch schon erwähnt hatte. Denn im Traum verarbeiten wir bekanntlich Erlebtes. Unbewusstes verbindet sich da mit Realem und so ist es auch eine Möglichkeit, um Traumata zu verarbeiten. Daher haben wir beispielsweise in der Ausstellung auch ein ganz tolles Werk von Max Ernst, was Sie hier sehen.
Können wir da mal ein bisschen näher hin? Max Ernst, ein wichtiger Protagonist des Surrealismus. Was sehen wir?
Wir haben hier ein ganz tolles Gemälde, wo wir eine Figur sehen, die aus verschiedenen Fragmenten zusammengesetzt ist. Der Kopf besteht nur aus einer ovalen Öffnung und erscheint fast leer. Der Körper ist amorph geformt, davor lehnt ein Gewehr. Man sieht einen Hund am Boden sitzen, der eine Kreisform auf dem Kopf hat. Und man fragt sich, ist das nun ein Auge oder vielleicht sogar ein Schuss? Tatsächlich ist dieses Gemälde entstanden, da Max Ernst selbst auch im Ersten Weltkrieg gedient hat und seine Kriegstraumata, die Versehrten, die er dort gesehen hat, verarbeitet hat und dieses Bild in seiner Düsterheit transportiert, all diese Dinge. Aber es ist eben eine traumartige Komposition, wo Tatsächliches verschmilzt mit rein fiktivem Ersonnenen.
Wenn man sich umschaut, hier dominieren die Landschaftsdarstellungen.
Das haben Sie sehr gut beobachtet, Frau Ihlefeld, denn die Landschaft, die Traumlandschaft, das ist auch ein ganz wesentliches Element in diesem ersten Raum. Denn die surrealistische Landschaft ist tatsächlich etwas, was wir alle kennen. Leere Räume, in denen einzelne Elemente schweben und kaum zu verorten sind. Und in diesem ersten Raum begreift man auch schnell, wie die Aufstellung aufgebaut ist. Denn wir haben beispielsweise ein Frühwerk von Yves Tanguy, ein klassisches Gemälde, aber wir haben auch eine Fotografie von Gunter Sachs und eine AR-Arbeit von Lorraine Moffat.
Gunter Sachs, der Millionenerbe und Playboy in Saint-Tropez?
Ja, genau. Das ist genau der Gunter Sachs, von dem wir hier eigene Fotografien zeigen, aber aus dessen Nachlass wir tatsächlich auch einige Leihgaben haben, denn Gunter Sachs hatte eine große Surrealistensammlung.
Oh, und Lorraine Moffat, eine sogenannte Augmented Reality Arbeit. Was sehen wir hier?
Wir sehen auch eine surrealistische Landschaft, aber eben eine sehr zeitgenössische Übersetzung. Denn Lorraine Moffat hat 6 verschiedene Frauen eingeladen aus unterschiedlichen Ländern, sich zu äußern darüber, wie ihre innere Welt aussieht. Sie hat da eine Art Therapietechnik angewendet, mit der sie eben dann auch eine Struktur in ihre Fragen gebracht hat. Und daraus Aus den Antworten dieser 6 Frauen hat sie eine digitale Welt geschaffen mit Hilfe eines Gaming-Programms und dann wiederum mit einer KI diese beschriebenen Welten in eine gemeinsame surreale Welt verschmelzen lassen.
Die Ausstellung ist also nicht chronologisch gegliedert.
Ganz genau. Es ist hier tatsächlich, in jedem Raum befinden sich Werke, die also schon 100 Jahre alt sein können, aber auch erst jüngst entwickelt worden sein können. Also es ist ein Blick, der immer zurück und vor geht.
Auch zieht sich das Thema Film auf allen 3 Ebenen der Ausstellung in der Kunsthalle wie ein roter Faden durch die Schau. Wie erklärt sich der große Stellenwert des Films für den Surrealismus?
Die surrealistische Bewegung war von Anbeginn in verschiedenen Gattungen unterwegs. Das begründet sich auch daraus, dass man eben nicht aus der bildenden Kunst reinkam, sondern die Protagonisten von vornherein auch Literaten waren, Schauspieler, andere Kulturschaffende. Also man war da sehr breit aufgestellt und der Film war eben ein Element dessen. Warum jetzt gerade der Film auch einen großen Stellenwert beizumessen ist, erklärt sich aber auch aus den technischen Möglichkeiten, die so ein Film mitbringt. Man denke an Überblendungen oder Collagemöglichkeiten, experimentelle Techniken. Das kennen wir alle aus dem Kino. Im Film kann man tatsächlich surreale Welten schaffen, die Naturgesetze aushebeln und tatsächlich in traumhafte, subjektive Momente entführen können.
Nächster Raum, Frau Wurzbacher, neues Thema. Das spielerisch Irrationale. Spielerische Methoden scheinen den Surrealisten wichtig zu sein. Hier sehen wir eine kopflose Frau.
Ja, das ist eine kopflose Frau, die zur Werkgruppe der Kasten Männer gehört. Also von Erwin Wurm gibt es da eine ganze Gruppe von Figuren, deren Körper ein großer Kasten ist, und dann aber naturgetreue Beinchen unten rausschauen, dass die ganzen Figuren tragen auch Kleidung, die dann doch wieder normal aussieht.
Erwin Wurm, der Österreicher mit den One-Minute-Sculptures.
Genau. Das ist der Österreicher, den viele auch durch die One-Minute-Sculptures kennen. Und tatsächlich zeigen wir auch von ihm One-Minute-Sculptures hier in der Ausstellung. Das heißt, Sie als Besuchende können, wenn Sie möchten, Teil der Kunst werden oder eben erst die Kunst erschaffen durch ihre eigene Aktivität.
Apropos die Kunst und die Kunst erschaffen, woher kommen denn die 120 Exponate? Wer sind die internationalen Leihgeber?
Also wenn wir jetzt gerade vor den Erwin Wurms stehen, die kommen vom Künstler direkt. Aber es ist tatsächlich so, dass das Institut für Kulturaustausch aus sehr unterschiedlichen Institutionen von Privatleihgebern die Leihgaben zusammengetragen haben. Dazu zählt beispielsweise das MACBA in Barcelona, das Musée d'Ixelles in Brüssel oder auch das Museum für moderne Kunst auf Teneriffa mit der Thea-Sammlung. Sie sehen also, dass wir Transporte aus ganz Europa hatten und da ein Schatz zusammengetragen wurde, auf den man stolz sein kann, dass er hier in der einmaligen Konstellation zu sehen ist.
Ein Schatz, darf ich Sie um die Versicherungssummen fragen?
Nein. Das sind immer Dinge, die behalten wir dann für uns.
Kann es ja mal probieren. Jetzt hier im letzten Kabinett im Erdgeschoss, da müssen wir wieder mitmachen oder dürfen. Was ist das denn?
Ja, hier haben wir noch was Besonderes für unsere Besuchenden eingerichtet, nämlich eine Mitmachstation. Vielleicht kennen Sie das Spiel Cadavre Exquis. Haben Sie das in Ihrer Jugendkindheit vielleicht selbst schon mal gemacht?
Ich kann mich nur dunkel erinnern. Was ist es, ein exquisiter Kadaver?
Ja, das ist ein Spiel, wo man ein Blatt nimmt und eine Person anfängt, etwas zu zeichnen oder eine Collage anzufertigen. Man faltet dann diesen Bereich nach hinten um, sodass mein nachfolgender Zeichner nicht sieht, was ich angefangen habe. Und so knicken dann die Personen, die teilnehmen an diesem Cadavre Exquis, immer weiter das Blatt, ohne zu wissen, was derjenige vor einem kreiert hat. Und so entsteht dann eine Gemeinschaftsarbeit, die natürlich sehr gegenläufige Elemente zusammenbringt und sehr spielerisch humorvoll sein kann.
Surprise, surprise, die große Überraschung.
Ja, und die Surrealisten haben das geliebt. Also die haben das wirklich gespielt, gemeinschaftlich an Abenden. Und daher wollen wir auch die Besuchenden einladen, Teil von so einem Spiel zu werden.
Auf ins erste Obergeschoss, zur grenzenlosen Metamorphose und dem Spiel mit dem Ich. Zwei bis heute wiederkehrende Elemente surrealistischer Werke.
Ja, dann gehen wir gerne mal hoch. Die Metamorphose ist für den Surrealismus eben auch ein Überthema. Insofern, Sie merken schon, wir haben immer nach Themen gesucht, die auch über die Jahrhunderte hinweg funktionieren. Beginnen wir vielleicht mit der Merit Oppenheim, die wir hier gleich am Eingang sehen. Denn Sie sehen eine kleine Papierarbeit, die weder, wie sagt man so schön, Fisch noch Fleisch ist. Es ist zum einen ein Objekt, ein Handspiegel, den wir hier sehen. Auf der anderen Seite fragt man sich aber, ob es vielleicht doch was Animalisches ist, denn der Handspiegel hat ein Fell und endet in einer Hufform. Im oberen Bereich sieht man aber wiederum einen normalen menschlichen Gesichtsausdruck. Also hier verschmilzen Dinge, die eigentlich nicht zueinander zu bringen sind. Und da sind wir ganz nah in diesem Metamorphose-Thema, um den es in dem ganzen Raum hier geht.
Merit Oppenheim, eine zentrale Figur der 60er und 70er Jahre, aber auch hier daneben die lesbische Fotografin Claude Cahun, hat ja ihr sexuelles Selbstverständnis bereits in den 20er Jahren zum Bildthema gemacht.
Ja, das ist richtig, genau. Da springen wir jetzt schon weiter in den nächsten Themenbereich, der aber eben auch sehr eng mit dem Metamorphotischen zusammenhängt. Claude Cahun ist eine lesbische Künstlerin, die auch in der Avantgarde in Paris mit Breton und den ersten Surrealisten zusammengearbeitet hat und aber ihre Geschlechtlichkeit entsprechend der Zeit auch thematisiert hat. Denn in den 20er Jahren war das Androgyne auch ein Punkt, mit dem man sich befasst hat. Und heute sind besonders ihre Fotografien, wo sie sich eben männlich inszeniert, bekannt. Es ist eine wunderbare Fotoserie, die wir hier eben zeigen. Und da wird Ihnen sofort ins Auge stechen, dass eben nicht klar ist, ob es sich hier um eine Frau oder einen Mann handelt.
Androgynität ist ja auch ein Thema der Selbstinszenierungen von Cindy Sherman.
Das ist richtig. Wir haben hier auch ein ganz fantastisches Doppelporträt von Cindy Sherman und Richard Prince, was das darstellt. Denn man kann die beiden in diesem Doppelporträt nicht auseinanderhalten. Beide tragen die gleiche Perücke, den gleichen Anzug, das gleiche weiße Hemd. Es ist weder klar, ob es sich um eine Frau und ein Mann handelt, noch wer hier wer ist. Sie sehen also daran, dass wir hier auch wiederum die Verschränkung über die Jahrhunderte haben, die sich hier immer so beiläufig ganz augenscheinlich erschließt.
Legendär ist ja auch das Selbstporträt hier der Britin Sarah Lucas. In den 90er Jahren sitzt Sarah Lucas breitbeinig in einem abgenutzten Sessel, in zerrissenen Jeans und einem T-Shirt mit zwei applizierten Spiegeleiern, je auf Brusthöhe. Den Blick selbstbewusst, ruhig, nach oben in die Kamera.
Ja, das ist auch ein wirklich tolles Motiv, denn diese Serie von Sarah Lucas ist berühmt. Man sieht sie in sehr großen Häusern der Welt. Und dieses Motiv zeigt eben, wie sie durchaus surrealistische Momente nutzt, um ihre Themen des Feminismus auch aufzugreifen. Denn diese Gegenläufigkeit zwischen den Spiegeleiern und dieser lässigen Haltung, die wir haben, das sind ja eigentlich Momente, die konträrer nicht sein können und eben so einen Störmoment reinbringen, der für die surrealistische Idee oft kennzeichnend ist.
Stichwort Störmoment. Hier in der Mitte, in der Raummitte, ist ja ein eigenes Kabinett installiert mit einer Videoarbeit. So Fragmente aus Hollywood-Film, eine kleine Traumfabrik.
Ja, wir haben hier einen tatsächlichen Videobooth gebaut in der Kunsthalle, in den man durch die zwei Vorhänge reingeht und dann sich in einem Kinoraum befindet und von dieser fantastischen Arbeit von Marco Brambilla gefangen wird. Er hat die entwickelt zur Corona-Zeit. Marco Brambilla ist ein italienischer Filmregisseur, der mittlerweile eben in den USA lebt und arbeitet, der aber gleichzeitig auch als Medienkünstler aktiv ist und dabei oft seine eigene Profession auch reflektiert. In der Corona-Zeit, wir erinnern uns noch, war Hollywood auch geschlossen. Die Traumfabrik arbeitete nicht. Und in dieser Krisenzeit entwickelte er dann diese Videoarbeit Heaven's Gate. Er hat da mehrere hundert Schnipsel von bekannten Filmen ausgewählt und daraus eine immersive Bildcollage geschaffen. Wenn wir uns das anschauen, sieht man beispielsweise Leonardo DiCaprio oder den Affen aus King Kong. Es sind Motive, die uns allen vertraut sind und aber in einer Art Höllengleichnis hier zusammen komponiert sind.
Machen wir einen Schnitt, einen Cut, um in der Filmsprache zu bleiben, und gehen jetzt noch in die dritte und letzte Etage der Ausstellung in der Kunsthalle Vogelmann. Hier wird ein klassisches Thema der surrealistischen Avantgarde verdichtet. Erotik, Begehren, Liebe. Mir scheint, hier dominiert der männliche Blick auf das begehrte Objekt, auf das Weibliche.
Der erste Blick, der mag so erscheinen, denn wenn man reinkommt, begegnet man erst Arbeiten von Man Ray oder auch von Hans Bellmer. Aber wenn man dann genauer hinschaut, sieht man durchaus, dass sich die Frauenpositionen dem Thema des Sexuellen und der Erotik doch auch angenommen haben und umdeuten aus einer feministischen Perspektive. Was aber de facto der Fall ist, ist, dass die surrealistische Avantgarde schon männlich geprägt war und die Frauen jetzt nicht die dominante Rolle gespielt haben. Man diskutierte tatsächlich in den Treffen auch viel das Sexuelle aus der Perspektive der Männer heraus und hat da schon einen Male Gaze formuliert, wie wir es heute sagen würden, der seinesgleichen sucht. Also die Frau war das begehrte Objekt, das degradiert erscheint und eben auch dem Erotischen unterworfen wird zum Gefallen des Mannes. Es gab tatsächlich sogenannte Sexgespräche, die man dann sogar in den eigenen Organen der Druckpresse veröffentlichte.
Also Sexgespräche unter Männern unter Ausschluss der Weiblichkeit.
Ob die jetzt aktiv ausgeschlossen wurden, kann ich in dem Fall nicht sagen. Aber in den Sexprotokollen kommen sie jedenfalls nicht zu Wort. So viel steht schon mal fest.
Ich meine, die Puppe als Fetisch ist ja auch ein bevorzugtes Objekt der frühen Surrealisten.
Das ist ganz richtig. Daher kommt die Puppe hier motivisch auch in zahlreichen Werken vor. Die internationalen Surrealistenausstellung beispielsweise 1938, die in Paris stattgefunden hat und heute sehr berühmt war, zeigte Schaufensterpuppen, die von verschiedenen der Protagonisten des surrealistischen Avantgarde gestaltet wurden. Und seither spielte eben auch die Puppe einen großen Bezugspunkt in den surrealistischen Werken und wird eben auch bis heute zitiert.
Was ragt denn hier aus der Wand heraus? Ein Bein.
Ja, das ist tatsächlich ein Bein. Und zwar ist das ein Bein einer Schaufensterpuppe, das eine Netzstrumpfhose trägt. Es ist eine Arbeit aus dem Jahr 1960 des Künstlers Pierre Molinier. Und der war tatsächlich etwas verliebt in Beine.
Er sagte, Fetischist.
Ja, ganz genau, Frau Ihlefeld. Er ist ein Fetischist und deklarierte tatsächlich, dass er auf rasierte Beine steht. Und tatsächlich in seinen Kunstwerken kommen daher Beine sehr häufig vor. Molinier stand in direkten Kontakt mit André Breton, hat den Kontakt aktiv gesucht. Und der war dann von seinen Fotografien, in denen sich Molinier häufig auch selbst inszeniert, in Frauenkleidern oder auch androgyn, hat er, also Breton, sehr gut gefunden und letztlich dann auch 1956 eine Ausstellung in Paris zu ihm organisiert.
Diese Puppen von Hans Bellmer sind ja alles andere als lieblich.
Ja, das ist richtig. Allerdings, wenn wir hier ein bisschen weitergehen, sehen wir diese monumentale Fotografie von Cindy Sherman. Und das ist auch nicht gerade lieblich, wenn nicht noch wesentlich radikaler. Denn Cindy Sherman verwendet hier im Unterschied zu Bellmer nicht eine eigene hergestellte Puppe, sondern ein medizinisches Fachpuppenobjekt. Und das ist nun wirklich sehr skurril und sie zieht es sogar überlebensgroß auf, sodass man die Scham der weiblichen Figur hier auf Augenhöhe hat und einem das quasi entgegenschreit, hier die Sexualität. Im Unterschied zu Bellmer nutzt Cindy Sherman diese Motiviken aber eben, um sie aus ihrer feministischen Position heraus zu unterlaufen. Und das ist der interessante Moment, den wir hier oben eben auch haben. Die weiblichen Positionen, Cindy Sherman oder auch Bertelmann, die hier gegenüber zu sehen ist, unterlaufen diesen Male Gaze, den wir eben bei der surrealistischen Avantgarde noch in dominanter Form zu sehen haben.
Skurril und spooky sind aber auch diese Fratzen des amerikanischen Künstlers George Kondo.
Das ist richtig, denn George Kondo, dessen Malereien haben auch dieses düstere und befremdliche, was wir schon in diesen Fotografien von eben empfunden haben. Wir zeigen auch ein Gemälde von Kondo, wo sich eine Figur, für die er so berühmt ist, diese clownartigen Männerfiguren mit weit aufgerissenem Mund und Zähnen. Und in unserem Beispiel nähert sich eine solche Figur wiederum einem weiblichen Akt. Also insofern haben wir hier das begehrte Objekt des weiblichen Körpers auch wieder in einer traumhaften Konstellation, die aus den Gedanken des Künstlers entsprungen ist.
Sehr viel freundlicher wirkt ja hier die junge Frau mit Kurzhaarschnitt auf einer bunten Häkeldecke mit einer Pfeife im Mund. Und wenn wir näher treten, spiegeln wir uns in dem Motiv.
Richtig, das ist eine Arbeit von Michelangelo Pistoletto aus dem Jahr 1973, Femme à la pipe lavanaire. Und tatsächlich, dieses pipe lavanaire ist eine Marke von einer Pfeife, die sie dort im Mund hat und oder in der Hand hält und raucht.
Da zitiert er ja wohl doch eine Ikone der Kunstgeschichte.
Richtig, sie spielen da auf Magritte an und da sind wir dann eben auch wieder an den Anfängen oder in den Kernpunkten des Surrealismus. Denn Magrittes berühmtes Bild, ça ce n'est pas une pipe.
Das ist keine Pfeife.
Das ist keine Pfeife. Ein Satz, der dann eben unter dem Bild einer Pfeife steht und damit humorvoll eine Gegenläufigkeit erzeugt. Das ist so eine Ikone der surrealistischen Werke und darauf bezieht sich Pistoletto indirekt auch.
Und hier haben wir eine weitere Ikone, der berühmte Rückenakt von Man Ray.
Wir haben hier als Abschluss nochmal eine sehr berühmte Arbeit im Raum zu sehen, nämlich die Violin d'Ingres von Man Ray aus dem Jahr 1924. Letztlich sind wir da auch wieder in dem Jahr des Manifests der Gründung und so schließt sich der Kreis. Und dieser Rückenakt ist sehr ikonisch geworden, denn er verbindet auch etwas, nämlich den weiblichen Körper mit einem Musikinstrument. Auf dem Rücken der Frau sieht man zwei Öffnungen in F-Form, die man von einer Violine oder einem Cello kennt. Und so ist hier die Frau wie ein Instrument spielbar.
Frau Wurzbacher, vielen Dank für diesen so kurzweiligen wie kundigen und konzentrierten Durchlauf. Wenn wir Sie, liebe Hörerinnen, neugierig gemacht haben, würde es mich freuen. Bis zum 5. Januar können Sie eintauchen in die Welt fantastischer, radikal subjektiver Motive, die unsere Gegenwart und Zukunft hinterfragen, in der Kunsthalle Vogelmann in Heilbronn.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.